Ja, lass uns noch einmal den Propheten Hesekiel aufschlagen. Heute Abend zuerst einmal in Kapitel 40. Hesekiel 40 von Vers 1. Im 25. Jahr unserer Wegführung, am Anfang des Jahres, am 10. des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, an eben diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. In Gesichten Gottes brachte er mich in das Land Israel, und er ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Und auf diesem, nach Süden, war es wie der Bau einer Stadt. Und er brachte mich dorthin, und siehe da ein Mann, dessen Aussehen wie das Aussehen von Kupfer war. Und in seiner Hand war eine leinerne Schnur und eine Messrute, und er stand im Tor. Und der Mann redete zu mir: Menschensohn, sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde, damit es dir gezeigt werde, bist du hierher gebracht worden. Berichte dem Haus Israels alles, was du siehst. Und siehe, eine Mauer war außerhalb des Hauses ringsum. Und in der Hand des Mannes war eine Messrute von 6 Ellen, jede von einer Elle und einer Handbreit. Und er maß die Breite des Baues eine Rute und die Höhe eine Rute. Zunächst mal soweit. Ja, wir kommen heute Abend zum Endspurt. Nur noch 9 Kapitel. Wir hatten gesehen, dass die ersten 32 Kapitel dieses Propheten Hesekiel die Überschrift Gericht tragen. Gott hatte eine Kontroverse mit seinem Volk, deshalb war schon zweimal Nebukadnezar gekommen und hatte Teile des Volkes weggeführt. Beim zweiten Mal war Hesekiel dabei, und dann musste Hesekiel ankündigen. Einmal musste er sehen, er wurde dahin transportiert und bekam Gesichter, er sah, was in Jerusalem vor sich ging, und dann musste er das Gericht Gottes ankündigen. Und dieser Teil endete damit, dass Israel gerichtet wurde, und das ist eigentlich jetzt schon der Beginn des nächsten Teiles, Kapitel 33, dass das Haus Gottes in Jerusalem zerstört wurde. Und das war gleichzeitig der Auftakt für Teil 2. Und der Teil 2 heißt die Wiederherstellung des Volkes. Und da lernen wir, dass Gott, der ein gerechter Gott ist und der richten musste, dass er dennoch barmherzig ist und einen Plan hat für sein Volk. Und ganz kurz im Überblick haben wir gesehen, im Kapitel 34, dass Gott zwar die Hirten Israels tadeln musste, aber dass er sagt, eines Tages, da kommt ein anderer Hirte, dieser David, der Sohn Davids, und der wird sich um die Herde kümmern. Und dieser Hirte, unter diesem Hirten wird das Volk gesammelt werden und wieder ins Land kommen und dort in Frieden wohnen. Dann kam dieses Kapitel 35, da wird Gericht angekündigt über Edom, und wir haben gesehen, dass Edom gerade das Brudervolk Israels war, das genau das verhindern wollte, dass Israel das Land besitzt. Und das hatte Gott nicht vergessen. Dann haben wir gesehen in Kapitel 36, dass Gott sagt, ich werde ein Werk tun, ein inneres Werk an diesem Volk, damit es wiederhergestellt wird. Stichwort, mit Wasser besprengt, ein neues Herz und seinen Geist ihnen gegeben. Sozusagen eine nationale Wiedergeburt, etwas, das wir persönlich erfahren durften in der Wiedergeburt. Und darauf folgt, und damit geht einher, mit diesem inneren Werk, sozusagen am Herzen des Volkes, geht einher ein äußeres Werk. Und das war dieses Bild in Kapitel 36, das Tal mit den Knochen, mit den toten Gebeinen. Dann kommt dieses Getöse und die Gebeine rücken zusammen, werden überzogen mit Sehnen und Fleisch und Haut, und dann lebt das Volk. Das ist diese geistliche Auferstehung des Volkes Israel. Und da wurde ganz klar gemacht, dazu gehören nicht nur zwei, sondern 10 Stämme. Das heißt, was wir heute sehen, ist ein Vorspiel davon. Es wurde ganz klar gemacht, diese beiden Hölzer, Josef und Juda, also die 10 Stämme und die 2 Stämme, sollten zusammengefügt werden zu einem Holz. Und Gott sagt, ich werde dieses Volk wieder sammeln und dann werden sie im Land sein, in Frieden. Und das ist dann der Ausgangspunkt gewesen für Kapitel 38 und 39, wo das Volk schon im Land ist. Das Reich hat praktisch schon angefangen, aber es kommt noch ein letzter Feind, dieser Rosch oder ja Gog aus dem Land Magog. Und das ist Rosch oder Russland, das dann noch einmal einmarschieren wird in das Land, aber dort von Gott, der dann eingreift, besiegt wird. Und damit kommen wir zu Teil 3 des Buches ab Kapitel 40. Aber wenn diese Kapitel 33 bis 39 davon sprechen, dass das Volk wiederhergestellt wird, dann zeigt uns der letzte Abschnitt jetzt, 40 bis 48, wie es dann aussehen wird. Sozusagen die Herrlichkeit im Reich. Und da gibt es 3 große Themen. Das eine Thema ist der Tempel, das Haus Gottes. Davon haben wir etwas gelesen schon. Das zweite Thema, das ist der Opferdienst. Und das dritte Thema ist dann die Verteilung des Landes in dieser Zeit. Die meisten Propheten machen eigentlich davor Schluss. Viele sprechen von der Erscheinung des Herrn Jesus und wie er das Reich aufrichtet. Aber nur Hesekiel gibt uns so eine Übersicht über den Zustand, der dann vorherrschen wird, wenn Gott sein Ziel erreicht hat mit seinem Volk und mit der Erde. Nämlich darum geht's. Übrigens in der ganzen Prophetie geht's darum, dass der Herr Jesus, dass Christus geehrt wird, da, wo sein Kreuz gestanden hat. Ja, diese Stadt, und es heißt in Offenbarung 11, die geistlicherweise wie Sodom geworden ist und Ägypten, diese Stadt wird dann, also diese Stadt, wo es dann heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde, diese Stadt wird dann das Zentrum seiner Herrlichkeit sein. Ich glaube, das ist so der grobe Faden, aber ich glaube, dass wir auch ganz viele Hinweise finden in diesen Kapiteln, die in unsere Zeit sprechen. 2. Timotheus 3, Vers 16, halten wir alle fest, ja? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, ja, zur Unterweisung, zur Rechtweisung und so weiter. Und da gehört auch Hesekiel mit dazu und ich hoffe, dass wir alle ein paar Anregungen mitnehmen können davon. Wir haben jetzt diesen ersten Abschnitt gelesen aus Kapitel 40. Nebenbei bemerkt, der erste Vers macht nochmal genau klar, um welche Zeit es geht und bei welcher Wegführung Hesekiel mit dabei war. Denn es heißt ja hier im 25. Jahr unserer Wegführung, am Anfang des Jahres, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, also 14 Jahre nach der dritten Wegführung. Und er sagt, das ist 25 Jahre nach unserer Wegführung. Das war also tatsächlich die zweite, bei der er dabei gewesen war. Das heißt, die Stadt war längst zerstört. Wir hatten davon gelesen gestern, Kapitel 33, die Stadt ist geschlagen. Aber jetzt hat Hesekiel diese Vision, eine Vision von Jerusalem. Und wir haben nur den Anfang davon gelesen, da ist dieser Mann mit einer Messrute, das findet man öfter in den Propheten, das bedeutet, Gott zeigt Interesse für diesen Ort. Mit der Messrute wird genau abgemessen, was dort zu sehen ist oder was Hesekiel sieht in dieser Vision. Und was sieht er da genau? Wir haben das Stichwort gelesen in Vers 5, und siehe, eine Mauer war außerhalb des Hauses. Man findet etwas später, Kapitel 41, Vers 1, auch das Stichwort den Tempel.
Darum geht's
in diesen Kapiteln ab Hesekiel 40. Der Tempel Hesekiels, wie wir ihn manchmal nennen. Und das ist jetzt auch wieder so ein Abschnitt, dem man sehr viel Gewalt angetan hat. Auf den ersten Blick ist er wirklich sehr schwer, denn da wird ein Bauwerk beschrieben, das ist nicht nur wunderbar und groß, sondern es ist so groß, dass es gar nicht dahin passt in Jerusalem. Alleine der äußere Vorhof dieses Tempels, also ich sage vielleicht mal kurz dazu, der Tempel hat so eine Ost-West-Ausrichtung, der Eingang ist nach Osten, Richtung Sonnenaufgang. Um diesen Tempel herum gibt es einen kleinen Vorhof, aber der ist umgeben von einem großen Vorhof und der hat also praktisch eine quadratische Form mit Seitenlänge 1,5 Kilometer. Und jeder, der mal in Jerusalem war oder ein Bild gesehen hat, der weiß, das passt da nicht hin. Abgesehen davon, dass darum nochmal ein riesiges Areal abgegrenzt wurde von einer Seitenlänge, ich meine von etwa 75 Kilometern. Und das passt einfach nicht in die Geografie, die wir kennen. Und jetzt hat man überlegt, was könnte dieser Abschnitt bedeuten? Und die einen, die haben gesagt, das ist ein poetischer Bericht, so eine Art Gedicht, das erinnern soll an den Tempel Salomos. Und wenn es das wäre, dann wäre es ein schlechtes Gedicht, weil der Tempel Salomos überhaupt nicht so ausgesehen hat, wie das, was hier beschrieben wird. Die anderen haben gesagt, die Prophezeiung Hesekiels ist erfüllt, denn der Überrest kam zurück aus Babylon und baute das Haus Gottes. Ja, die Erklärung ist genauso schlecht, denn der Tempel, den der Überrest baute, der war noch viel kleiner als der Tempel Salomos. Er hatte noch weniger Ähnlichkeit mit dem, was hier beschrieben wird. Ja, dann kam die dritte Gruppe von Auslegern, die haben gesagt, nun gut, wenn es das beides nicht sein kann, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit. Dann muss der Tempel Hesekiel ein Bild sein von der Versammlung. Da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen, weil wir das gestern besprochen haben. Hesekiel wusste nichts von der Versammlung. Und außerdem, wenn man diese Kapitel durchgeht, kann man fast nichts richtig, ja, man kann ein paar Anwendungen machen, aber man kann in keiner Weise sagen, das ist irgendwie eine Beschreibung der Versammlung. Und es wird eigentlich noch schlimmer, denn wenn man zu den Opfern kommt und zu den Festen, die gefeiert werden, dann merkt man, dass ausgerechnet, ratet mal, welches Fest fehlt von den drei wichtigsten, die man erwartet hätte. Das Passa ist da, das Laubhüttenfest ist da und das Pfingstfest fehlt. Ja, gerade das, was von der Kirche spricht. Man liest auch kein Wort von dem Hohen Priester. Der Hohe Priester, ja, der Dienst des Herrn Jesus als verherrlichter Mensch im Himmel, als Hoher Priester, ist geradezu charakteristisch für die Zeit der Versammlung. Also alles das, was typisch Versammlung ist, fehlt. Da sind noch zusätzliche Gründe dafür, dass auch das nicht gemeint sein kann. Und damit bleibt die vierte Möglichkeit. Und das ist die einfachste. Das ist die, dass man die Bibel so liest, wie sie ist. Und dass man sagt, ja, Hesekiel spricht darüber, was es für einen Tempel geben wird, nachdem das Volk wiederhergestellt ist und im Land ist. So wie er es gerade gesagt hat in Kapitel 33 bis 39. Jetzt sagt natürlich sofort der denkende und berechnende Mensch, aber das kann ja nicht sein. Denn es passt dort nicht hin. Ich glaube, wir können da ganz getrost sein. Der Gott, der diese Welt zum ersten Mal gemacht hat, der kann auch diese Welt ein klein wenig ummodellieren, sodass es dort Platz gibt für diesen Tempel. Abgesehen davon, dass die Bibel uns das ja sagt, dass es da große geografische Umwälzungen geben wird. Siehe Zacharja 40. Das heißt, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, was gemeint ist hier mit dem großen, hohen Berg. Wahrscheinlich ist das nicht der Berg Zion, den wir jetzt kennen, sondern es ist tatsächlich einmal ein Standort, von dem aus Hesekiel etwas gesehen hat, aber auch ein Hinweis darauf, dass die ganze Geografie sich ändern wird. Aber warum ein anderer Tempel und wie überhaupt und wo? Genau gesagt muss dieser Tempel dastehen, wo der Tempel Salomos gestanden hat und der Tempel des Überrests. Und das ist genau da, wo heute die El-Aqsa-Moschee steht. Und das bringt natürlich ein großes Problem mit sich und man fragt sich, wie kann das sein? Aber wir können ganz beruhigt sein, auch das Problem wird Gott lösen, ich weiß nicht wie, aber es wird sogar nicht nur einen Tempel dort geben, sondern zwei. Denn erst einmal wird der Antichrist einen Tempel dort haben in der Drangsalzeit und wird sich in diesen Tempel setzen und als Gott ausgeben. Und dann wird dieser Tempel hier kommen. Wir werden sehen, dass etwas Wunderbares passieren wird, wenn diese Zeit gekommen ist. Also ein buchstäblicher Tempel. Einer dieser Ausleger, die die vierte und einfachste Version nehmen, hat das etwas trocken so kommentiert. Er hat gesagt, Hesekiel 40 bis 45 ist nicht schwieriger als 2. Mose 25 bis 40. Mit anderen Worten, der Tempel Hesekiels ist nicht schwieriger als die Stiftshütte. Man muss es nur so lesen, wie es da steht. Der einzige Unterschied ist, die Stiftshütte ist schon gebaut worden und dieser Tempel muss noch gebaut werden. Die Beschreibung ist jetzt recht lang. Ich kann nur so ein paar Punkte rausgreifen. Wenn man diese Kapitel 40 und 41 so überfliegt, dann sieht man, dass sehr viel die Rede ist von Maßen. Ja, wie groß die verschiedenen Teile waren, die verschiedenen Zellen, die verschiedenen Mauern und so weiter. Man liest eigentlich nichts von dem Material. Das ist ganz anders als bei der Stiftshütte in dieser Hinsicht. Und man fragt sich, warum? Ich habe den Eindruck, dass der Hauptgedanke hier nicht so sehr das Material ist, das war der Punkt bei der Stiftshütte, vorzuschatten etwas von den Herrlichkeiten des Herrn Jesus, die Gott in ihm sieht. Sondern hier geht es um die Struktur, wie dieses Haus aussehen wird, in welcher Form es gebaut wird. Aber der Punkt ist dann, dass dieses Haus gefüllt wird von der Herrlichkeit Gottes. Mit anderen Worten, der Herr braucht dann nicht vorgeschattet werden in Materialien, sondern er ist da, seine Herrlichkeit soll dieses Haus dann erfüllen. Ich würde jetzt gerne mal lesen ab Kapitel 42, Vers 20. Hesekiel 42, Vers 20. Er maß es nach den vier Seiten. Es hatte eine Mauer ringsherum, die Länge war 500 und die Breite war 500 Ruten, und zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen zu scheiden. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das nach Osten sah. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und das Aussehen des Gesichtes, das ich sah, war wie das Gesicht, das ich gesehen hatte, als ich kam, um die Stadt zu verderben. Und es waren Gesichter wie das Gesicht, das ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam in das Haus, den Weg des Tores, das nach Osten gerichtet war. Und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich hörte einen, der aus dem Haus mit mir redete, und ein Mann stand neben mir, und er sprach zu mir: Menschensohn, dies ist der Ort meines Thrones und der Ort meiner Fußsohlen, wo ich in Ewigkeit inmitten der Kinder Israel wohnen werde. Wir kommen jetzt hier so etwas zum Kern der Sache, und zwar zu dem Thema Gottes Wohnen bei den Menschen. Viele werden das wissen, aber es ist nicht so ganz offensichtlich, wann dieses Wohnen angefangen hat und wann es einmal oder ob es einmal enden wird. Es hat nämlich nicht im Paradies angefangen. Ich finde das schon interessant, weil im Paradies ja nur unschuldige Leute waren zu Anfang. Aber selbst dort, selbst als es nur Unschuld gab, lesen wir nicht, dass Gott dort wohnte, wandelte dort in der Kühle des Tages. Und auch später, in den Jahren, die folgten, selbst bei Abraham, da kam Gott nur zu Besuch. Kein Wort von einem Wohnen Gottes bei den Menschen. Und erst nachdem das Volk Israel erlöst war aus Ägypten und auf der anderen Seite des Roten Meeres war, erst dann sagt Gott, sag ihnen, sie sollen ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und vielleicht haben wir uns an den Gedanken gewöhnt, aber es ist ein absolut außergewöhnlicher Gedanke, dass Gott bei den Menschen wohnen möchte. Ich denke da manchmal an diese Abfolge in Epheser 2. Ja? Wir waren fern. Dann steht da, wir sind Mitbürger geworden. Und dann sind wir Hausgenossen geworden. Und dann sind wir eine Behausung Gottes geworden. Und ich denke manchmal so an unsere Zeit in England. Wir haben in derselben Stadt gewohnt wie die Königin. Wir waren sozusagen Mitbürger. Vielleicht waren wir auch eher ihre Bürger, aber ich sag mal Mitbürger. Aber sie hat uns nie in ihren Palast gelassen. Wir waren nie Hausgenossen. Das wäre viel näher. Hausgenossen ist viel näher. Aber der Wohnort zu sein, das Haus zu sein, das geht noch weit darüber hinaus. Eine Behausung Gottes im Geist. Und dieses Wohnen Gottes bei den Menschen ist jetzt ein Thema, das zieht sich durch die ganze Bibel. Ich denke, in 7 großen Epochen. Gott wohnte zuerst in der Stiftshütte. Dann wohnte er im Tempel Salomos, sichtbar durch die Wolke. Von der Wolke lesen wir nichts bei dem Tempel des Überrestes. Aber drittens wohnte Gott dann wieder bei den Menschen, und zwar in dem Herrn Jesus, als er hier war. Dann wohnt er viertens heute in der Versammlung. Und dann wird er wohnen, fünftens, in diesem Tempel Hesekiels, im tausendjährigen Reich. Und sechstens, zur gleichen Zeit in der Versammlung, dem himmlischen Jerusalem. Und dann folgt die 7. Stufe des Wohnens. Deshalb habe ich eben gesagt, nicht wann es endet, sondern ob es endet. Denn die 7. Stufe des Wohnens Gottes bei den Menschen ist im ewigen Zustand. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Wenn Gott in der Versammlung bei den Menschen auf der neuen Erde wohnt. Und die Frage ist jetzt, um einmal praktisch zu werden, was bedeutet dieser Gedanke des Hauses Gottes eigentlich für uns? Ich glaube, wenn wir den Abschnitt hier gelesen haben, sind nur 2 Stichwörter aufgefallen. Das eine Stichwort war Vers 20, eine Mauer. Und das zweite Stichwort war, also 42, 20. Und das zweite Stichwort war 43, Vers 2, Herrlichkeit. Das sind 2 Dinge, die verbunden sind mit dem Haus Gottes. Vielleicht könnte man eine dritte noch hinzufügen, die kommt auch vor in 42, 20. Das ist die Heiligkeit. Ich gebe euch mal kurz einen Vers für diese 3 Punkte, weil die so wichtig sind für das Thema Haus Gottes. Ich glaube, Psalm 26 sagt, dass das Haus Gottes der Wohnort seiner Herrlichkeit ist. Psalm 93 sagt, deinem Haus geziemt Heiligkeit. Und 1. Timotheus 3, Vers 15 spricht von dem Gedanken der Ordnung im Haus Gottes. Jetzt ist das natürlich nur eine Seite der Versammlung. Es gibt eigentlich zwei Hauptgedanken beim Thema Versammlung. Der eine ist Leib Christi und der andere ist Haus Gottes. Und das Wichtige ist, dass wir bei diesen beiden Seiten ausgewogen sind. Wir haben ja alle so unsere natürlichen Veranlagungen. Und je nachdem, wie wir geprägt sind, haben wir die Tendenz, die eine oder die andere Seite vielleicht überzubetonen. Da gibt es vielleicht die, die den Leib Christi sehr stark betonen. Und das ist richtig, ihn sehr zu betonen. Da geht es um die Einheit. Alle Kinder Gottes gehören zusammen heute. Und dann gibt es die andere Seite des Hauses Gottes. Und die heißt, es kommt an, es geht alles um die Herrlichkeit Gottes. Und dazu muss man seine Heiligkeit in Betracht ziehen. Und dazu gehört eine Ordnung und eine Trennung vom Bösen, Stichwort umgeben von einer Mauer. Und solange wir beide im Gleichgewicht halten, glaube ich, sind wir mitten auf dem richtigen Weg. Sobald wir anfangen, beide gegeneinander auszuspielen, wenn ich jetzt nur noch über die Mauer rede und sage absondern, 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 dann besteht die Gefahr, dass wir die Wahrheit des Leibes Christi aus dem Auge verlieren. Und genauso wahr ist es, dass wenn ich nur betone, Leib Christi, Leib Christi, Leib Christi, alle Gläubigen bilden ein Leib, was ja stimmt, aber dabei vergesse, Gott möchte Heiligkeit. Gott möchte, dass seine Herrlichkeit gesehen wird und dass nicht zugelassen wird, was ihr praktisch gesehen Abbruch tun würde. Ja, beides ist wichtig. Ich glaube, in der Geschichte kann man so etwas nachverfolgen, dass diese Seiten auch nicht gleichzeitig entdeckt worden sind. Ich glaube, die erste große Entdeckung war der Leib Christi. Diese wunderbare Sache, dass wir mit allen Gläubigen auf der ganzen Erde zusammengehören. Und dann etwas später, da kam mehr das Augenmerk darauf, dass es auch eine Wahrheit gibt vom Haus Gottes. Und ich möchte wirklich weder das eine noch das andere überbetonen. Ich möchte auch nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern ich glaube, dass die Bibel uns tatsächlich auf unsere Zeit bezogen eine Art Gratwanderung zeigt, wo wir einfach immer beide Seiten vor Augen haben müssen und aufpassen müssen, dass wir auf keiner Seite, entschuldigt der Ausdruck, vom Pferd fallen, ja, dass wir auf keiner Seite diesen Pfad irgendwie verlieren, der über diesen Grat führt. Natürlich wird die Seite des Leibes Christi hier nicht so betont, weil das nicht bekannt war, nicht offenbart war im Alten Testament, aber bezogen auf heute möchte ich gerne beide Seiten erwähnt haben. Ja, mit der Mauer, das ist immer so ein schwieriges Thema ein bisschen. Wir haben ja eigentlich einen ganz interessanten Vers, der uns sagt, wozu eine Mauer in diesem Sinn eigentlich da ist. Vers 20 am Ende, um zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen zu scheiden. Es kommt oft der Gedanke auf, wenn man dazu etwas sagt, naja, ihr wollt besser sein als andere. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Ihr könnt ja zurückgehen nach 4. Mose 5, wo Gott sagt, Aussätzige und die und die und die, die dürfen nicht im Lager sein. Da steht nicht, weil ihr besser seid als andere, sondern da steht, in dessen Mitte ich wohne. Es geht nicht um uns, es geht um Gott. Und Gott sagt, ich gebe mal ein Beispiel, ja, wenn eine Lehre gebracht wird, die die Ehre des Herrn Jesus angreift, dann sagt Gott, wisst ihr was, wenn ihr möchtet, dass ich praktisch bei euch wohne, ja, dass der Herr gegenwärtig ist, dann könnt ihr das nicht zulassen. Dann müsst ihr sicherstellen, dass ihr euch wirksam
davon trennt. Und das kommt hier sehr schön zum Ausdruck, wie beides zusammengeht. Ja, Kapitel 42, Vers 20 spricht von der Mauer. Und das nächste, was wir dann lesen, ist die positive Seite. Ab Kapitel 43, und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Ihr Rauschen wie das Rauschen großer Wasser und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Wir hatten am Freitagabend, waren wir gerade so bis Kapitel 11 gekommen und hatten gesehen, dass die Wolke sich zurückzog. Schrittweise, stufenweise, langsam, aber sicher. Und schließlich war sie im Osten der Stadt, auf dem Ölberg, und von da verschwand sie. Das war der Beginn der Zeiten der Nationen. Und hier in diesem Vers kommen wir genau an am Ende der Zeiten der Nationen. Das ist der Augenblick, wo der Herr Jesus zurückkommt in Herrlichkeit und zu seinem Tempel kommt. Dazwischen liegen also mindestens 2500 Jahre. Aber Gott sagt uns in diesem Buch, dieses Kapitel kommt noch. Das ist Teil von Gottes Programm. Die Herrlichkeit wird kommen. Ich finde das sehr schön von Osten her. Osten erinnert uns ja an den Sonnenaufgang und damit an einen neuen Tag. Und dann wird tatsächlich der Tag des Herrn anbrechen, der dann diese 1000 Jahre dauern wird. Es wird dann beschrieben, wie groß diese Herrlichkeit war. Da war etwas hörbar, sie war sichtbar, sie leuchtete. Die Erde leuchtete sogar von seiner Herrlichkeit. Vielleicht kann man da auch nochmal praktisch drüber nachdenken. Ich meine jetzt diese Phase 4 des Wohnens Gottes, also in der Versammlung. Das ist natürlich einmal eine grundsätzliche Wahrheit. Alle Gläubigen bilden das Haus Gottes und Gott wohnt in der Versammlung. Aber dazu gibt es ja eine Seite, die wir praktisch genießen können. Das ist Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist für mich so ein schönes Bild davon, dass das Haus erfüllt wird mit der Herrlichkeit. Der Herr Jesus ist dann selber da. Und er hat nicht gesagt, das wird gehen so in den ersten 10, 20, 30 Jahren des Christentums, sondern das ist ohne Zeitbegrenzung. Wo immer diese zwei oder drei sind. Und das zeigt uns, was eigentlich eine schöne Versammlung ausmacht. Ein schönes Zusammenkommen. Was ist schön? Guter Altersdurchschnitt, gute Altersverteilung, guter Gesang, gute Predigten, Frische. Ich wünsche mir das alles. Ist alles gut. Aber was die eigentliche Schönheit einer örtlichen Versammlung ausmacht, das ist das hier. Dass etwas gesehen wird von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Eine Versammlung, in der man viel hört und lernt und sieht von den Schönheiten des Herrn Jesus. Das ist eine schöne Versammlung, wenn ich den Ausdruck mal benutzen darf. Und ich meine, das spornt uns an. Ja, auch, dass wir etwas mitbringen, dass wir etwas haben, was wir dem Vater sagen können über den Sohn. Dass der Jesus geehrt wird, ja, in unserem Dienst, dass wir versuchen, mit seiner Hilfe ihn vorzustellen, dass etwas sichtbar wird von seiner Herrlichkeit. Der Text sagt, es ist dieselbe Herrlichkeit, die ich gesehen hatte am Fluss Kebar. Damals war das eher beängstigend, ja, erinnert euch, diese lebendigen Wesen und Räder und diese ganze Herrlichkeit und Vorsehung Gottes. Aber jetzt kommt der Augenblick, ich nenne das mal, ja, so versöhnte Herrlichkeit, ja. Das ist eine Herrlichkeit, die wohnen kann und wo Menschen die Nähe dieser Herrlichkeit genießen können. Vers 5, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und dann kommt die Erklärung dazu in Vers 7. Und die Erklärung heißt jetzt nicht, Menschensohn, was du gerade gesehen hast, ist das, was unter Salomo wahr gewesen ist oder das, was wahr werden wird in einigen Jahren, wenn der Überrest zurückkehrt, sondern die Erklärung heißt folgendermaßen: Dies ist der Ort meines Thrones und der Ort meiner Fußsohlen, wo ich in Ewigkeit inmitten der Kinder Israel wohnen werde. In Ewigkeit heißt im Alten Testament oft, solange die Erde existiert. Das ist wieder so ein bisschen so ähnlich wie in Kapitel 37, wo viel gerätselt wird, wer sind diese Totengebeine? Und dann steht es im Text, dies ist das Haus Israels. Und so ist das hier bei dem Tempel. Viele haben gerätselt, was ist gemeint mit dem Tempel? Und Gott sagt es. Ja, Gott sagt, das ist eine Beschreibung dessen, wie ich bei dem Volk wohnen werde in Ewigkeit, das heißt im ganzen tausendjährigen Reich. Jetzt schnell, ja, sehr schnell, ein bisschen zu dem Thema die Opfer und die Feste. Ich lese mal ab Vers 18, 43 Vers 18. Dies sind die Satzungen des Altars, an dem Tag, an dem er gemacht wird, um Brandopfer darauf zu opfern und um Blut darauf zu sprengen. Und du sollst den Priestern, den Leviten, die vom Geschlecht Zadok sind, die mir nahen, spricht der Herr, Herr, um mir zu dienen, einen jungen Stier zum Sündopfer geben. Du sollst von seinem Blut nehmen und es an seine vier Hörner tun und an die vier Ecken der Umwandlung und so weiter. Am zweiten Tag einen Ziegenbock, Vers 22, dann Vers 23, einen jungen Stier, ein Widder, 7 Tage lang, Vers 25, täglich einen Bock als Sündopfer, soll den Altar reinigen, Vers 26 und Vers 27, es sollen Brandopfer und Friedensopfer gebracht werden und ich werde euch wohlgefällig annehmen. Man könnte sagen, dass dieser Abschnitt die zweite große Hürde gewesen ist für die Auslegung dieses Teiles von Hesekiel. Ja, die erste große Hürde war, der Tempel passt nicht auf den Berg. Ja? Haben wir darüber gesprochen. Die zweite große Hürde ist, Hesekiel spricht offensichtlich von einem buchstäblichen Opferdienst, von einem physischen Altar, von echten Opfertieren, die geschlachtet werden. Und dann sagt man, Moment mal, wir kennen doch den Hebräerbrief und da steht doch in Kapitel 10, diese levitischen Opfer, die gehörten zu einem System, das ist beiseite gesetzt worden und jetzt ist das ein für alle Mal vollbrachte Werk bekannt, das der Jesus gebracht hat und damit haben die Tieropfer aufgehört. Also sagt man, kann es nicht sein, dass man diesen Abschnitt buchstäblich versteht und auf die Zukunft bezieht. Ja, ich verstehe die Schwierigkeit, aber ich glaube nicht, dass sie unüberwindbar ist. Das ist eigentlich recht einfach. Man muss nur eine Sache beachten und das ist, dass Gott das Recht hat, die Spielregeln zu ändern. Entschuldigen Ausdruck, ja, die Art und Weise zu ändern, in der er mit den Menschen verfährt. Genauso wie niemand Gott daran hindern konnte, dem Volk Israel ein Gesetz zu geben, kann niemand ihn daran hindern, zu sagen, Christen sind tot und auch dem Gesetz gestorben und damit nicht unter Gesetz. Und genauso wenig kann jemand Gott daran hindern, dass einmal eine Zeit kommen wird, wo es wieder anders sein wird, wo nämlich nicht Christen auf der Erde sein werden, sondern wo Anbetung in dieser Form gebracht wird. Jetzt fragt man sich vielleicht noch, nun gut, Gott kann das tun, aber wozu sollte das gut sein? Warum Tieropfer, wenn Golgatha längst 2000 Jahre hinter uns liegt? Und auch das ist eigentlich nicht so schwer. Erstens, die levitischen Opfer im Alten Testament wiesen ja alle hin auf das Kreuz, auf Golgatha. Aber zweitens kennen wir auch sehr gut den Gedanken, dass man sich zurückerinnert an Golgatha. Das tun wir jeden Sonntagmorgen, Wenn wir das Brot brechen, dann tun wir das zu seinem Gedächtnis. Wir denken an das Opfer des Herrn Jesus. Und genauso wird es sein, oder nach demselben Prinzip werden hier diese Opfer gebracht werden. Das heißt, diese Opfer zeigen zurück. Sie erinnern daran, was der Herr Jesus getan hat. Und wisst ihr, das gehört mit zu diesem Zeitabschnitt, zu diesem Reich. Gott sagt, ja, ich will, dass da Frieden ist auf der Erde. Ich will, dass da Gerechtigkeit ist, dass ein gerechter König herrscht endlich, dass es den Menschen gut geht, alles. Aber er sagt, vor allem möchte ich, dass nie vergessen wird, was mein Sohn getan hat. Ja, wie er gelitten hat am Kreuz und was er getan hat. Und dann heißt es so schön in Vers 27, man hätte erwartet Brandopfer und Friedensopfer und sie werden, also ich werde sie wohlgefällig annehmen. Aber es steht da nicht. Da steht, und ich werde euch wohlgefällig annehmen. Also ein Gedanke, der muss uns glücklich machen, der gilt auch für uns Christen. Der steht in Epheser 1, Vers 5 am Ende oder Vers 6. Das ist ein unglaublich schöner Ausdruck. Angenehm gemacht in dem Geliebten. Das Brandopfer mit dem lieblichen Geruch war angenehm, aber wer die Hand auf das Brandopfer legte, wurde auch angenommen. Und wir sind angenehm gemacht, das heißt, Gott kann auf uns blicken und Freude an uns haben. Und wenn er jetzt stehen würde in Christus, das wäre wunderbar, weil Gott uns in ihm sieht. Aber was da steht, ist noch schöner. Da steht angenehm gemacht in dem Geliebten. Man kann sich keinen Ausdruck vorstellen, der mehr das Gefallen Gottes an seinem Sohn ausdrückt, als dieser Ausdruck der Geliebte. Und Gott sagt, in dem sehe ich euch, in dem seid ihr angenommen. Kapitel 44, Vers 1, und er führte mich zurück auf dem Weg zum äußeren Tor des Heiligtums, das nach Osten sah, und es war verschlossen. Und der Herr sprach, dieses Tor soll verschlossen sein und nicht geöffnet werden. Wenn man so den Ausdruck hört, das Tor war verschlossen, da denkt man ja normalerweise an negative Beispiele, ja? So bei der Arche, die Tür wurde verschlossen, Gott schloss zu. Tür ist normalerweise ein Zugang zum Segen. Wenn die Tür verschlossen ist, ist es schlimm, auch in den Evangelien. Aber hier ist es nicht schlimm. Hier ist es schön. Warum? Ja, weil die Herrlichkeit zurückgekommen ist zum Tempel und sie ist von Osten in den Tempel eingezogen, durch das Osttor. Und jetzt sagt Gott, jetzt machen wir das Osttor zu. Die Muslime haben das in einer Weise versucht vorwegzunehmen im 7. Jahrhundert. Da haben sie das Osttor verschlossen, weil sie wohl etwas gehört hatten von den Prophezeiungen. Hesekiel, auch Zacharja, ja, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Und haben sie gesagt, das ist das Letzte, was wir wollen, dass der Messias zurückkommt zu dem Tempel. Dann haben sie das Osttor zugemacht. Ich habe mir sagen lassen, dass sie dann im 17. Jahrhundert auf Nummer sicher gehen wollten. Und haben sie das Tor richtig zugemauert, um ganz sicher zu sein. Aber wir brauchen keine Sorge haben. Die Mauer wird den Herrn nicht hindern. Und durch dieses Osttor wird er tatsächlich kommen. Aber dann mauert Gott zu. Aber das heißt dann, ihr könnt sicher sein, diese Herrlichkeit, die wird nie mehr das tun, was in Kapitel 11 stand. Die wird nie mehr sich zurückziehen aus dem Heiligtum zur Schwelle und dann zum Ölberg, sondern diese Herrlichkeit bleibt jetzt. Also ein sehr schöner Gedanke eigentlich, 44, Vers 2, die Tür verschlossen, die Herrlichkeit bleibt. Vers 4 nochmal, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Reaktion von Hesekiel ist, und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Das ist die richtige Reaktion. wenn wir uns das vor Augen führen, dass Gott wohnt bei seinem Volk. Kapitel 44, Vers 15. Ich muss eigentlich noch dazu lesen, 43, Vers 19. Und du sollst den Priestern, den Leviten, die vom Geschlecht Zadok sind, die mir nahen, spricht der Herr, und so weiter, um mir zu dienen, du sollst ihnen einen jungen Stier zum Sündopfer geben. Und jetzt 44, Vers 15. Aber die Priester, die Leviten, die Söhne Zadoks, die den Dienst meines Hauses, meines Heiligtums versehen haben, als die Kinder Israel von mir abehrten, sie sollen mir nahen, um mir zu dienen, und sollen vor mir stehen und das Fett und das Blut darbringen, spricht der Herr. Sie sollen in mein Heiligtum kommen und sie sollen zu meinem Tisch herzutreten, um mir zu dienen und sollen meinen Dienst versehen. Ja, was ist daran so besonders? Natürlich, wenn es Opfer geben wird, dann muss es ein Priestertum geben. Aber was uns besonders auffällt, ist, dass Gott sagt, Achtung, dieses Priestertum ist nicht für die Söhne Aarons im Allgemeinen, sondern für die Söhne Zadoks. Und da stellt sich die Frage, wer ist denn das jetzt, Zadok? Das kommt also öfter noch vor. Das war schon mal einmal in Kapitel 40, Vers 46. Ja, da ging es um diese Zellen im Tempel. Da steht, das sind die Söhne Zadoks, die diese Zellen bekommen. Dann Kapitel 43, 44 und dann ganz zum Schluss in Kapitel 48, Vers 11, den Priestern, wer geheiligt ist von den Söhnen Zadoks und so weiter. Ja, wer war Zadok? Das ist ein Thema für sich. Aber um es ganz kurz zu sagen, Zadok war ein Priester zur Zeit Davids. Und er war sozusagen gemeinsam Priester mit Abiatar. Diese beiden tauchen oft gemeinsam auf. Aber man merkt dann, dass es drei Situationen gab, in denen Zadok besonders erprobt worden ist. Das waren drei Krisen. Die erste Krise hing mit Absalom zusammen, als David vor Absalom fliehen musste. Und da waren Zadok und Abiatar beide bei David, auf der guten Seite. David sagt dann, ihr braucht nicht mit mir kommen, bleibt in Jerusalem und ihr könnt mir Nachricht bringen, aber sie standen auf der Seite Davids. Dann kam eine zweite Krise und das war, mal gucken, dass ich keinen falschen Namen sage, 2. Samuel, Scheba. 2. Samuel 20, dort war zufällig ein Mann, Belial, sein Name war Scheba, und er macht einen Aufstand, sagt, wir haben keinen Teil an David, und alle Männer von Israel zogen weg Scheba nach. Das war die zweite große Krise, und die Frage war, wenn alle Männer Israels dem Scheba nachlaufen, was wird Zadok tun? Und dann liest man weiter bis an das Ende des Kapitels, und da steht, und auch Zadok war bei David. Abiatar übrigens auch. Beide auf der richtigen Seite. Aber dann kam die dritte große Krise. Inzwischen war David sehr alt. Dauerte nicht mehr lange und Salomo sollte König werden. Da ist ein anderer Sohn Davids, der Adonija, und der sagt, wisst ihr was? Ich möchte König werden. Und er organisiert diesen Aufstand, lässt verkündigen, Adonija wird König. Aber vorher hat er sich beraten. Und bei diesen Beratungen, ganz kurz, 1. Könige 2, 1. Könige 1, da liest man den Satz in Vers 7, er, Adonija, hatte Unterredungen mit Joab und mit Abiatar, dem Priester. Und sie halfen Adonija. Diese dritte Krise war die Krise, in der Abiathar umgekippt ist. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil er gedacht hat, wenn ich dem Adonija helfe, dann schuldet er mir was und er wird mir irgendwas dafür vergelten, irgendwas dafür geben. Ja, wenn Salomo König wird, das war sowieso der Plan. Jedenfalls kippt Adonija um. Aber dann heißt es, im nächsten Vers, Vers 8, danke. Aber Zadok, der Priester, und Benaja und Nathan, der Prophet, und so weiter, waren nicht mit Adonija. Das heißt, auch in dieser dritten Krise, in dieser dritten Verschwörung, wenn man so will, war Zadok treu. Und jetzt macht man eine kleine Rechnung und überlegt sich, wie viel Zeit dazwischen liegt. Erstmal zwischen David und Hesekiel, ich sag mal ganz grob 500 Jahre. Aber wenn man den Zeitpunkt nimmt, von dem Hesekiel spricht, dann liegen dazwischen ungefähr 3000 Jahre. Und nach 3000 Jahren sagt Gott, ich habe es immer noch nicht vergessen. Ich erinnere mich immer noch daran, was der Zadok getan hat. Und deshalb wählt Gott die Nachkommen Zadoks aus, um diesen Dienst zu tun. Ich meine, das ist auch so ein Ansporn für uns. Als Christen haben wir auch was mit dem Reich zu tun. Wenn es um die Entrückung geht, das ist ein Akt der Gnade, da gehen wir alle mit. Ja, wir die Lebenden. Nicht die Treuen oder die Extra-Treuen, wir die Lebenden, Gläubigen. Aber wenn es um die Erscheinung und das Reich geht, dann sagt Gott, da wird etwas gesehen werden von der Treue der Gläubigen auf der Erde. Da gibt es eine Belohnung, die damit zusammenhängt. Und das sieht man sehr schön hier bei dem Zadok. Und seine Nachkommen bekommen deshalb hier das Priestertum anvertraut. Zum Schluss noch kurz zu den Festen. Es gibt tatsächlich hier noch zwei jährliche Feste. Kapitel 45, Vers 21. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, soll euch das Passa sein, ein Fest von 7 Tagen. Vers 25. Im 7. Monat, am 15. Tag des Monats, am Fest, soll er ebenso tun, die 7 Tage bezüglich des Sündopfers. Ja, es gab 7 jährliche Feste. Davon gab es 3 Feste, die wir eben genannt haben schon, bei denen die Männer nach Jerusalem ziehen sollten. Und von diesen 3 Festen werden 2 auch beobachtet im tausendjährigen Reich. Und das ist wunderschön, das erste der beiden Feste ist das Passa. Und Gott sagt, ja, das Passa bleibt. Ich möchte, dass in dieser ganzen Zeit des Reiches daran erinnert wird, dass mein Sohn das Passalamm geworden ist, das geschlachtet worden ist, um das Volk zu retten. Und das zweite Fest, und das passt auch sehr gut, steht zwar der Name nicht dabei, in Vers 25, außer in der Anmerkung, aber das Datum steht dabei. Im 7. Monat, am 15. Tag des Monats. Und das kann man nachlesen in 3. Mose 23. Das war das Datum des Laubhüttenfestes. Was bedeutet nochmal das Laubhüttenfest? 7 Tage. Man konnte es nicht in der Wüste feiern, sondern nur im Land. Man brauchte Laub, ja, Zweige. Es war zur Zeit der Ernte. Und das bedeutet zur Zeit der Freude. Und da sollte man dieses Laubhüttenfest feiern in Ruhe und sich freuen. Und dieses Fest war ein Bild vom tausendjährigen Reich. Und deshalb wird es jetzt noch gefeiert hier, weil jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Ja, Hesekiel spricht von dem Zeitpunkt dieses Reiches. Und deshalb passt auch dieses Fest sehr gut dahin. Und wir haben eben darüber gesprochen, warum das Pfingstfest fehlt. Und es würde auch tatsächlich nicht hier hinpassen. Das ist nicht der Gedanke. Dazu gibt es Kapitel 46, Vers 1, den Sabbattag. Ja, das war der Ausgangspunkt bei den Festen. Gott hat er gesagt, ich möchte, dass ihr jede Woche den Sabbat beobachtet. Und der Sabbat bedeutet Ruhe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Irgendwo habe ich kürzlich den Satz gelesen, dass Gott am siebten Tag ruhte und sich erquickte. Wenn wir uns erquicken und ruhen nach der Arbeit, dann liegt das daran, dass wir ermüdet sind, erschöpft. Und dann müssen wir uns erquicken und neue Kräfte sammeln. Bei Gott ist das natürlich nicht so. Gott ruht dann, wenn alles sehr gut ist. So war das nach der Schöpfung. Und das erquickt ihn, ja, wenn alles zu einem solchen Zustand gekommen ist. Aber Gottes Gedanke war, dass er einmal nicht alleine ruhen würde, sondern seine Ruhe teilen würde mit den Menschen. Und das ist der Punkt, an dem wir hier ankommen. Das ist das tausendjährige Reich. Das ist dieser Sabbat, der dem Volk Gottes aufbewahrt ist. Ein Punkt noch dazu, Vers 6, und am Tag des Neumondes. Jeder Monat, also der Monat oder der Kalender in Israel, ist ein mondbasierter Kalender. Das heißt, an jedem ersten des Monats ist Neumond, am 15. ist Vollmond. Der Neumond spricht davon, dass ein neues Zeugnis erwacht. Ja, das ist damit, deshalb beginnt der zweite Teil von 3. Mose 23 mit diesem Neumond, wenn es darum geht, dass Israel wiederhergestellt wird. Aber jetzt hat sich der Neumond erfüllt. Ja, jetzt ist Israel tatsächlich wiederhergestellt und jetzt beginnt ein neues Zeugnis. Das alles hat Anwendungen für uns. In unserem Leben gibt es manchmal Phasen, wo das Licht nicht so hell brennt, vielleicht manchmal gar nicht so recht. Und dann sagt Gott, ich will einen Neuanfang geben, einen Neumond, so wie er das hier tut für sein Volk. Ja, ich schließe mit Kapitel 47, 48. Kapitel 47, ein wunderschönes Kapitel. Ich lese nur den Vers 1. Er führte mich zurück zur Tür des Hauses und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses lag nach Osten. Und da passiert etwas ganz Merkwürdiges mit diesem Wasserstrom. Also erstmal ist merkwürdig, dass der Strom nicht aus einer Quelle kommt, sondern aus dem Tempel. Dann noch so über diese Tempelschwelle fließt. Aber zweitens ist merkwürdig, normalerweise nimmt ein Strom ab. Ja, wenn er so eine Quelle hat und keine Zuflüsse bekommt, dann würde er immer geringer werden. Und dieser Strom hier, der nimmt zu. Bis an die Knöchel, bis an die Knie, bis an die Hüften und dann Wasser zum Schwimmen. Ja, was bedeutet der Strom? Dieser Strom, der von dem Thron Gottes kommt, spricht von der lebengebenden Kraft Gottes. Und die wird sich erweisen dann in dieser Zeit des Reiches. Der Jesus, denke ich, hat auf diesen Abschnitt angespielt. Wir haben gestern gesagt, in Johannes 3, da hat er auf Hesekiel 46 angespielt, Wiedergeburt. Aber in Johannes 7, da hat er auf Hesekiel 47 angespielt. Er hat gesagt, wenn der dürstet, der komme zu mir. Und dann, was wird passieren? Nicht nur, er wird trinken, in Johannes 4. Nicht nur, er wird eine Quelle in sich haben, wie in Johannes 4, sondern aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, Gott sagt, das ist Anwendung jetzt für uns, eine Anwendung, die der Herr gemacht hat, wir dürfen zu einer Quelle der Erfrischung werden, wenn der Geist in uns wirkt. Hier wird es so sein, dass solch eine belebende Wirkung kommt durch die Wasser, die aus dem Tempel Gottes kommen. Und das äußert sich erst einmal darin, ja, wie man das liest in Vers 6 folgende. dass das, was Wüste war, das, was tot war, das tote Meer, alles wird wiederbelebt. Wenn man am toten Meer war, der weiß, da braucht man nicht angeln, ja. Da ist gar nichts zu holen. Aber hier steht, da werden zahlreiche Fische sein. Die Natur wird wiederhergestellt. Die Schöpfung, die jetzt seufzt, wird dann befreit werden. Kapitel 48 beschreibt dann, also 47, zweite Hälfte und 48, die Verteilung des Landes. Ja, Gott hatte das Land Abraham verheißen. Sie haben das Land einmal bekommen, dann haben sie wieder verloren, ein Überrest war zurückgekommen, dann haben sie wieder verloren. Und auch heute haben sie es nicht in dem Ausmaß, wie Gott es Abraham versprochen hatte. Aber dann wird es so sein. Und Gott verteilt das Land dann nach seinen Gedanken. Und ich sage zum Schluss nur noch zwei Sätze jetzt. Der erste ist in Vers 11, da wird wieder beschrieben das Teil der Söhne Zadoks. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, das Land wird so aufgeteilt in, ich sag mal, horizontale Streifen in Ost-West-Richtung. Die Leviten haben den Streifen, in dem der Tempel liegt, aber das Gebiet unmittelbar um den Tempel herum, das bekommen die Söhne Zadoks. Das gehört auch noch zu der Belohnung, dass sie am nächsten dran sein sollten an der Gegenwart Gottes. Und mein zweiter Satz, entschuldigt meinen Satzbau, manchmal sind meine Sätze etwas länger, aber ich versuche ihn nicht zu lang zu machen. Vers 35. Und der Name der Stadt soll von nun an heißen, der Herr ist hier. Ja, wer hätte das gedacht? Nach dieser Geschichte des Volkes, nach diesem Sündenkatalog, in Kapitel 1 bis 32, Gott kommt zu seinem Ziel. Die Stadt wird da sein, der Tempel wird da sein, die Herrlichkeit wird im Tempel sein und dann bekommt die Stadt sogar diesen Namen Yahweh Shammah, der Herr da selbst oder der Herr ist hier. Wir als Christen nehmen das in einer Weise vorweg. Wir haben darüber gesprochen. Wir dürfen jetzt schon die Gegenwart des Herrn Jesus genießen und wir dürfen das tun, solange wir auf den Augenblick warten, wo wir ungestört, ungehindert in der Gegenwart des Herrn sein werden, in ewiger Freude. Ja, man sehe Offenbarung 21 ohne Trauer, Tränen, Leid, Geschrei, einfach nur in Freude und Segen da zu sein, wo Gott wohnt.